Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Datenkraken. Gefährliche Buttons, Plugins oder Codeschnipsel sind immer noch allgegenwärtig. Illusion. Die Privacy Shield-Absprachen zum Datenschutz lassen die Nutzer im Regen stehen. Netzkurs. Die Bundesregierung sucht nach einem europäischen Weg für die Internetregulierung. Zugpferd. Apple richtet alles auf seine iPhone-Palette aus. Und das digitale Logbuch. Tan-Dynastie.
Kaum ein Monat vergeht, ohne dass ein spektakuläres Urteil in Sachen Facebook fällt. Mal weist ein Gericht den Vorwurf zurück, bei dem Konzern handele es sich um einen Datenmonopolisten. Mal muss er mehrere Milliarden Dollar Strafe bezahlen. Am meisten Aufsehen erregt hat aber wohl ein höchstrichterlicher Spruch Ende Juli. Der Europäische Gerichtshof hat da nämlich geurteilt, dass Website-Betreiber die Gefällt-mir-Buttons von Facebook nicht einfach so, also ohne datenschutzrechtliche Vorkehrungen, in ihre Seiten einbinden dürfen. Über den Like-It-Button und ähnliche Plugins großer Internetfirmen möchte ich mit Achim Killer in München sprechen. Achim, wie sehen Sie das? Ist das Facebook-Urteil ein historisches?
Das haben Sie wie immer sehr treffend formuliert, Manfred. Es ist ein historisches Urteil, und zwar historisch im doppelten Wortsinn. Die ursprüngliche Klage stammt aus dem Jahr 2015. Das war, bevor die mittlerweile gültige europäische Datenschutzgrundverordnung überhaupt beschlossen worden war. Das beklagte Unternehmen hat seine Praxis längst geändert, bindet den Facebook-Button mittlerweile so ein, dass es juristisch nicht zu beanstanden ist. Und so halten es wohl die meisten großen Website-Betreiber. Insofern ist die Geschichte uralt. Aber es gibt ja nicht nur den Facebook-Button. Einzelne Website kann aus Hunderten von Elementen bestehen. Viele davon können ähnlich funktionieren wie der inkriminierte Button. Und die wären dann auch juristisch datenschutzrechtlich ähnlich zu beurteilen. Oder technisch gesprochen, in der Seitenbeschreibungssprache HTML und im Hypertext Transfer Protocol, da steckt jede Menge juristischer Sprengstoff drin.
Und warum das so ist und welches Ausmaß diese datenschutzrechtlichen Probleme im Web haben, das hören wir uns jetzt mal en Detail an.
Was man als erstes lädt, ist der Quellcode der Webseite. Das ist nicht die Seite selbst. Man bekommt sie nicht am Stück. Bei einer Webseite ist es eher wie bei einem Rezept. Das weist den Browser an, hol dir Schriften, hol dir ein YouTube-Video. Der Browser ist so etwas wie ein Koch. Wenn der einen Kuchen backen soll, geht er in die Läden, besorgt Eier und Mehl und bereitet ihn daraus zu.
So beschreibt der Medienwissenschaftler Timothy Libert von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh das Aufrufen einer Webseite. Deren Bestandteile liegen oft auf verschiedenen Webservern, die alle die Adresse des anfragenden Browsers benötigen, damit sie Daten schicken können.
What data actually gets disclosed with these requests?
Welche Daten werden offengelegt? Zunächst die IP-Adresse, dann welche Art Computer und Browser man verwendet, ob die mobile oder die Desktop-Version eines Browsers, und dann die Adresse der aufgerufenen Seite. Das ermöglicht einen tiefen Einblick in das Leben der Leute.
Und schließlich können die Webserver, die Teile einer Seite zum anfragenden Browser schicken, dort auch noch Cookies platzieren. Timothy Libert hat ein Softwarewerkzeug entwickelt, das sehr effizient viele Webseiten aufruft. Die URLs, also die Adressen ihrer Elemente, protokolliert und dann diese URLs Internetfirmen zuordnet. Web X-Ray nennt sich das Tool. Der wahrscheinlich intensivste Nutzer von Web X-Ray ist Libert selbst. Er führt lange Versuchsreihen durch, um zu erfahren, wie die einschlägigen Internetkonzerne auf anderen Websites vertreten sind. Vor gut einem Jahr hat er Webauftritte europäischer Medien untersucht. Zu dieser Zeit trat gerade die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Ergebnis? Die Sites binden im Schnitt Inhalte von 40 verschiedenen Drittanbietern ein. Meistens handelt es sich dabei um Werbung, Werbetracker und Analysewerkzeuge. Stark vertreten sind auch Tools zur Reichweitenmessung, Social-Media-Tools und Elemente zur Seitengestaltung, Schriften beispielsweise. Bei den 10 wichtigsten Drittanbietern handelt es sich allesamt um US-Konzerne. Facebook ist auf 40% der untersuchten Sites vertreten, Google auf fast 90%. Jeweils über 50% der Sites binden Google Analytics ein und Google APIs, Schnittstellen zu anderen Services des Konzerns. All diese Elemente übermitteln Daten von Servern an ihre Anbieter, oftmals in die USA. Die meisten großen Website-Betreiber weisen juristisch korrekt in ihren Datenschutzerklärungen darauf hin. Anders sieht es bei den kleinen aus.
Wenn ich mir die Bloglandschaft in Deutschland anschaue, dann würde ich fast tippen, dass bei 95% aller Blogs keine korrekten Datenschutzhinweise vorhanden sind.
Schätzt der Kölner Medienanwalt Christian Solmecke allein die Situation bei kleineren deutschen Bloggern ein.
Das fängt schon damit an, dass viele Blogs Google Fonts verwenden, also die Google-Schriftarten, aber kaum einer erwähnt, dass durch die Verwendung dieser Google-Schriftarten, die kostenlos von Google zur Verfügung gestellt werden, auch Daten an Google übertragen werden. Das ist aber wichtig, wenn das in den Datenschutzhinweisen nicht drin ist, ist das ein Abmahngrund.
Bleiben wir bei diesen Schriften. Achim, wieso kann denn so etwas Gewöhnliches wie eine Schriftart datenschutzrechtlich so problematisch sein?
Naja, Google stellt die Schriften ins Netz. Nehmen wir das Beispiel von einem Blogger. Der gestaltet mit diesen Schriften seinen Blog. Ich surf den an. Dann holt sich mein Browser die Schriften vom Google-Server. Google bekommt meine IP-Adresse und ich bekomme davon nichts mit. Ich kann das natürlich überprüfen, indem ich mir den HTML-Code des Blogs anschaue. Habe ich gemacht, mir den Code von gut besuchten Blogs angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass sehr viele Schriften benutzen, die auf Google-Servern liegen. Was insoweit bezeichnet, dass man die Schriften auch herunterladen und dann zusammen mit dem HTML-Code auf seinen eigenen Webserver legen könnte. Das ist datenschutzrechtlich auf jeden Fall unproblematisch, wird aber nicht gemacht, ganz offenkundig, weil das Bewusstsein dafür fehlt.
Andererseits kann Google an den Serverdaten ja gar nicht so viel gelegen sein, wenn das Unternehmen auch anbietet, Schriften so zu verwenden, dass keine Daten übertragen werden.
Das ist richtig, ja. Aber Google bekommt halt aus sehr vielen anderen Quellen auch noch Nutzerdaten. Im Web steht ein sogenannter API Explorer. Da können Entwickler aussuchen, welche Google-Services sie wie einbauen wollen in ihre Produkte, in Android-Apps beispielsweise oder eben auch in Websites. Das sind einschließlich der verschiedenen Versionen über 200 Schnittstellen. Man kann sagen, Facebook sieht man fast überall, Google wiederum ist überall und man sieht es nicht.
Und wie hat es Google Ihrer Ansicht nach geschafft, so allgegenwärtig zu sein?
Naja, Google ist der Konzern, der heute wichtige Schlüsseltechnologien entwickelt hat. Internetsuche, KI, Smartphone-Betriebssystem. Und dahinter stehen halt auch jede Menge Programmierwerkzeuge und Backend-Technologien, um die Entwickler nicht herumkommen. So war das früher auch bei Microsoft und ganz früher bei IBM. An Microsoft mussten die Entwickler für die Nutzung der Technologien Geld bezahlen, an IBM sehr viel Geld. Google wiederum lässt sich mit persönlichen Daten meist argloser Dritter bezahlen, denn Daten von Internet- und Smartphone-Nutzern.
Andererseits ist ja seit nunmehr über einem Jahr die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die allseits gelobt wird, auch von Datenschützern.
Ja, und die ist auch sowohl von ihrer Thematik her als auch von ihrer Entstehungsgeschichte eindeutig gegen die einschlägigen US-amerikanischen Datenkraken gerichtet. Aber die sind nach wie vor omnipräsent. Die 10 größten Unternehmen, die Nutzerdaten von fremden Websites abgreifen, sind US-amerikanisch. Übertragen werden darf eigentlich nur in Länder mit einem Datenschutzniveau vergleichbar dem europäischen. Da gehören die USA nicht dazu. Aber US-Unternehmen können sich in eine Liste beim Handelsministerium eintragen lassen. Dann gelten die Daten bei ihnen als sicher. Früher hat man das Safe Harbor genannt, hat der EuGH einkassiert. Jetzt heißt es Privacy Shield, ja. Die größte Datenlücke im Cyberspace hat einen neuen Namen bekommen. Sonst hat sich nichts geändert, zumindest im transatlantischen Datenverkehr nicht.
Über kleine und große Datenkraken, die nach wie vor ihr Unwesen treiben, sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Wer bestimmt die digitalpolitischen Debatten, die im Parlament stattfinden, die in der Regierung natürlich auch stattfinden, Beispiel irgendwie Digitalstrategieentwicklung der Bundesregierung. Hier können wir sehen, zivilgesellschaftliche Akteure finden hier kaum bis nicht statt.
Das sagt Anna Wohlfahrt von der Stiftung Neue Verantwortung auf dem Panel über digitale Teilhabe beim Internet Governance Forum Deutschland, das ja am Mittwoch im Wirtschaftsministerium in Berlin stattfand. Peter Welchering, Sie haben das Forum verfolgt. Auf dieser deutschen Veranstaltung sollte ja das internationale Internet Governance Forum vorbereitet werden, das vom 25. bis zum 29. November in Berlin stattfinden wird. Welche Ergebnisse haben denn die Vorbereitungspanels erbracht?
Ja, so viel an Ergebnissen war da nicht. Und das hatte wohl damit zu tun, dass die Panels auf diesem Internet Governance Forum Deutschland, ja, die blieben einfach ein bisschen zu deutsch, um eine breite Vorbereitung eben für diese November-Veranstaltung, also für das internationale Internet Governance Forum, zu erbringen. Es gab allerdings auch eine Ausnahme, das Panel über das Internet der Zukunft. Da wurde tatsächlich über Routing-Probleme diskutiert, über den Missbrauch von Domains. Da wurde nochmal sehr intensiv gesprochen über den Umstieg vom Internetprotokoll Version 4 auf Version 6 und über die Netztrennungen, die ja zunehmend in einigen Staaten modern werden. Und auch da gab es allerdings keine eindeutige Beschlusslage, die man eben an das internationale IGF hätte weiterreichen können. Ansonsten ist die Veranstaltung so ein bisschen bei einer Nabelschau hängen geblieben, wie wir in Deutschland denn insgesamt doch die zivilgesellschaftlichen Gruppen besser beteiligen könnten. Aber bei dieser Diskussion, da ging es gar nicht um Internetpolitik und um Internettechnik, da ging es um einen nicht näher definierten Prozess von Digitalisierung.
Auf dem IGF im November wird ja knallhart um Fragen der internationalen Internetregulierung diskutiert werden. Hat die Berliner Veranstaltung da zumindest Diskussionsansätze gebracht?
Ja, Diskussionsansätze kann man da mitnehmen. Vor allen Dingen die Frage nach einer europäischen Regulierung der Plattformökonomie, die ist eben nochmal aufgeworfen worden. Allerdings, auch hier gab es keine wirkliche Handlungsempfehlung, sondern nur die einmütige Einschätzung, die US-amerikanische Plattformökonomie, die wollen wir bitte schön nicht haben. Aber wie ein europäischer Weg dann aussehen könnte, das wurde eben auch nicht so richtig diskutiert. Da waren sich die Panelisten und Forumsteilnehmer dann einig, der europäische Weg, der muss noch gefunden werden. Und das ist natürlich wiederum keine gute Ausgangsvoraussetzung für die Novembertagung des IGF.
Das IGF ist ja einmal gestartet als Forum, um die zivilgesellschaftlichen Gruppen stärker in die Entwicklung von Internetstandards einzubeziehen. Wie hat sich denn das deutsche IGF da positioniert?
Da wurde tatsächlich in Berlin eine andere Ausrichtung gefordert. Gestartet sei das IGF, so wurde zugegeben und argumentiert, zwar tatsächlich als Forum für technische Themen, die eben die Zivilgesellschaft dann begleiten sollte und die Zivilgesellschaft sollte sich in die Internetpolitik stärker einbringen und darüber eben auch Internetstandards mit umsetzen. Das aber habe sich umgekehrt. Das hat vor allen Dingen auch Julia Pohle vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung noch einmal stark betont. Denn jetzt würde das IGF mehr als Forum die politischen Themen angehen und so würde es auch verstanden werden. Und es gäbe dann auch noch eben technische Einsprengsel. Das war sozusagen die offizielle Version. Die wird von vielen Vertretern zivilgesellschaftlicher Gruppen allerdings auch ausgesprochen kritisch gesehen wiederum.
Und gab es konkrete Handlungsanweisungen, die die Politik aus dem deutschen IGF mitnehmen könnte?
An erster Stelle wohl die Forderung, dass der Einfluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen in dieser gesamten Digitalisierungsdebatte stärker werden muss. Dazu kommt dann auch die Forderung an die klassischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass sie eben die Relevanz dieses Prozesses, also dieser Digitalisierung, endlich auch anerkennen müssen. Das wird allerdings schwierig, denn auf eine genaue Beschreibung, was denn jetzt Digitalisierungsprozesse genau seien oder wie Digitalisierung überhaupt definiert werden kann, da hat sich das Forum eben auch nicht so richtig eingelassen. Einen Ansatz immerhin gab es in der Diskussion über künstliche Intelligenz. Da wurde der Weg zu konkreten politischen Forderungen als ein Weg beschrieben, der eben von den Zielvorstellungen, in diesem Fall dann des KI-Einsatzes, ausgehen muss. Und das heißt, zunächst verständigen wir uns mal darauf, dass zum Beispiel autonomes Fahren eine solche Zielvorstellung ist. Und dann wird aus dieser Zielvorstellung abgeleitet, wie eine Regulierung der zugrunde liegenden Technik aussehen sollte. Allerdings, dieses Verfahren lässt sich schon bei der Frage, wie Plattformen, beispielsweise Google, Amazon, Facebook und Co. reguliert werden sollten, dann eben nicht mehr anwenden. Da kann man eben nicht von Zielvorstellungen entweder der Plattformbetreiber oder der Staaten ausgehen. Da muss abgeglichen werden, wie sich die Geschäftspraxis dieser Plattformbetreiber mit Werten und Normen verträgt und Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei Amazon, Privatsphäre bei Facebook, die Datenhoheit der Nutzer bei Google. Das sind eben Fragen, die ganz konkret nach Regulierung rufen. Die werden auf dem internationalen Internet Governance Forum Ende November diskutiert. Und da müssen die deutschen Vertreter aus den offenen Fragen dann auch eine Position entwickeln.
Peter Welchering über die Tagung des Internet Governance Forums Deutschland diese Woche in Berlin. Ja, schon kursieren spöttische Fotomontagen in den sozialen Netzwerken. Sie zeigen das iPhone 21 und auf der Rückseite ein einziges Meer aus Kameras. Nun ist ja das iPhone 21 noch nicht so weit, es liegt wahrscheinlich noch in den Schubladen der Designer, aber das iPhone 11, das wurde unter anderem diese Woche in Cupertino bei Apple vorgestellt. Und ein Modell davon hat 3 Kameras, dazu gleich mehr. Markus Schuler im Silicon Valley, unser ARD-Korrespondent dort, Sie waren bei Apple. Was wurde denn alles vorgestellt?
Ja, Apple-Chef Tim Cook hat am Dienstag wie erwartet das neue iPhone 11 vorgestellt. Es ist auf der Rückseite mit 2 Kameraobjektiven, darunter einer neuen Weitwinkelkamera und einer Ultraweitwinkelkamera ausgestattet. Das Gerät ist in 6 Farben erhältlich, lila, grün, gelb, weiß, rot und schwarz. Und das iPhone 11 hat ein Alu-Gehäuse mit einem 6,1 Zoll Retina-Display. Die Nachfolger der aktuellen Topmodelle iPhone XS und XS Max tragen die Namen iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Und die vorgestellten Geräte befinden sich in einem Edelstahlgehäuse und sie verfügen nun über 3 Kameras auf der Rückseite, eine mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultraweitwinkel.
Markus, in der Berichterstattung zu den neuen iPhones liest man nichts zum Thema 5G. Interessiert Apple das neue Netz nicht?
Das schon, aber es gibt eben nirgends auf der Welt ein flächendeckendes 5G-Netz, zumindest jetzt noch nicht. Apple kann sich da Zeit lassen, zumal das Unternehmen erst kürzlich die Modemproduktion des Chipherstellers Intel aufgekauft hat. Die sitzt vor allem in Deutschland und wie zu hören ist, will Apple die Produktion von 5G-Chips selbst in die Hand nehmen. Das hat den Grund, dass man von Qualcomm, dem südkalifornischen Hersteller, nicht so abhängig sein will, aber auch eben nicht abhängig sein will von der Produktion der Asiaten. Man muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, 5G-Smartphones, die sind noch etwas für die Early Adopters, auch wenn Samsung und Huawei auf der IFA in Berlin erste Geräte vorgestellt haben. Hier in den USA, da rührt zum Beispiel der Mobilfunkriese AT&T auch schon die 5G-Werbetrommel. In den Ballungszentren zeigen viele Smartphones 5G auf ihren Displays an. Das ist aber nur ein Marketing-Gag, denn 5G ist dort noch nicht wirklich verfügbar.
Die auffälligste Neuerung beim iPhone 11 Pro zumindest, 3 Kameras auf der Rückseite, haben wir ja eben schon angesprochen. Wozu die denn?
Ja, bei den Pro-Modellen sollen mit der neuen Funktion Deep Fusion besonders hochwertige Aufnahmen durch die Auswertung mehrerer Bilder entstehen. KI-Technologie macht es möglich, die steckt dahinter. Die Kameras nehmen dafür 9 Fotos mit verschiedenen Einstellungen auf und setzen daraus dann ein neues Bild zusammen. Man sieht also, eines der Verkaufsargumente für das neue Smartphone sind seine Kameras und wer einmal durch San Francisco in diesen Tagen oder das Silicon Valley fährt, der sieht entlang der Autobahn riesige Werbeplakate von Apple, die genau damit werben, dass eben jetzt das Unternehmen ein Smartphone herausbringt, wie auch schon die asiatische Konkurrenz, das eben über 3 Kameralinsen verfügt.
Der Prozessor A13 Bionic im iPhone 11 sei speziell auf Berechnungen für das maschinelle Lernen optimiert. So Apples Designchef, verfolgt der Konzern da eine besondere Strategie in Sachen künstliche Intelligenz?
Also ich würde da sagen, Apple folgt da eher der Konkurrenz von Samsung, von Huawei und vor allem Google. Die führen auf ihren Geräten vor allem Berechnungen durch, um die Qualität der Fotos zu verbessern. Auf diesen Zug, da springt nun auch Apple auf. Die neue CPU, so sagt Apple, sie sei schneller als alle anderen Prozessoren der Konkurrenz und deshalb nutze man sie auch verstärkt, um die Qualität der Fotoaufnahmen per Software zu verbessern. Da geht es dann vor allem um die Qualität der Fotos bei sehr dunklen Lichtverhältnissen.
Die 3 Modelle sind ja alle sehr hochpreisig. Will Apple eigentlich nichts mehr für normale Nutzer mit normalem Geldbeutel anbieten?
Also wer ein Gerät zum Eintauschen hat, der soll das iPhone 11 in seiner einfachsten Version in Deutschland zum Start am kommenden Freitag ab 589 Euro bekommen. Ohne Inzahlungsnahme sind es 799 Euro. Das iPhone 11 Pro gibt es im Tausch für ein anderes iPhone ab 839 Euro. Vor einem Jahr hatte der Startpreis für das iPhone XR höher gelegen. Außerdem haben mehrere Konkurrenten zuletzt besonders hochpreisige Smartphone-Modelle an den Start gebracht, wie etwa Samsung mit seinem faltbaren Galaxy Fold.
In Analystenkreisen wird rumort, dass es zwar schön sei, dass es neue iPhones gibt, aber Apple setze zu sehr auf diese eine Karte, wird kritisiert, und würde mit anderen Produkten nicht annähernd so viel Umsatz machen. Das sei gefährlich. Wie sehen Sie das?
Apple-Chef Tim Cook hat es eigentlich sehr gut geschafft, hier umzusteuern. Er konnte die Abhängigkeit seines Unternehmens vom iPhone senken. Von einstmals 2/3 macht es jetzt nur noch die Hälfte an den Einnahmen aus. Dafür hat er andere Sparten gestärkt. Apple TV Plus, ein Videostreaming-Dienst, der soll am 1. November starten und im Abo in Deutschland 4,99 Euro kosten. Damit ist der Dienst deutlich günstiger als etwa Netflix. Apple Arcade, eine neue Spieleplattform. Sie soll den Nutzern Zugriff auf mehr als 100 Spiele bieten und ab kommenden Mittwoch verfügbar sein.
Markus Schuler berichtete über die Produktvorstellung bei Apple. Vielen Dank.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.023.
Na, Knacki, hast du noch was auf deiner hohen Tante? Nicht Kante, Tante.
Erbtante Elli?
Ach Knacki, deine Tannlisten vom gelben Wagen.
Gelber Wagen?
Mann, die Briefe, die du immer vom Postfahrrad klaust, Knacki.
Ich hab dir schon mal gesagt, ich klaue nüscht. Wenn, dann sind die vielleicht runtergefallen und ich hab's aufgehoben.
Hast du da noch was drauf oder alles verbraucht?
Liegen schon im Papierkorb.
Nicht wegschmeißen.
Warum nicht? Ist jetzt Altpapier.
Kannst du sicher irgendwann mal ans Computermuseum verkaufen. Historische Zahlenkolonnen aus einer Zeit, als aus Telebanking Onlinebanking wurde.
Teufel werde ich tun. Alles Beweismittel. Die müssen weg.
Nur noch Papiertiger. Ende dieser Tannendynastie.
Unsere Chance.
Unsere? Wenn, dann deine. Was hast du denn jetzt schon wieder vor?
Läuft doch schon. Buttons. Gefällt mir Buttons. Viel besser als die Listen. Es gibt Leute, die machen Online-Banking über ihre Browser. Jetzt, wenn die Apps nicht mehr funktionieren, gibt's sicherlich noch mehr, die das machen über den Browser. HTML, Dicker.
Hypertext Markup Language?
Für mich? Hier tut man lachen.
Aua, aua, tu schnell was in die Karlauer Kasse.
Lieber in meine. Mit den richtigen Plugins automatisch.
Du meinst Schadcode?
Aber nicht zu meinem Schaden, im Gegenteil. Die Leute laden...
Du meinst deine Opfer laden?
Opfer? HTML ist ein Segen, besonders wenn die Leute meine Tracker und Cookies laden. Meine Spenden-Cookies.
Du hast Spenden-Cookies? Für welches Projekt?
Für einen Binnenbedarf. Meinen Binnenbedarf.
Hätte ich mir ja gleich denken können, aber das wird doch jetzt super sicher, wenn du PIN und TAN per SMS kriegst.
Noch nie was von SimJacker gehört? Damit knackst du jede SIM-Karte. Kannst nicht nur alles runterladen, sondern auch hochladen. Völlig unauffällig. SimJacker läuft super seit 2 Jahren. Wie ein richtig geiles Geheimdiensttool.
Müsste ich doch am Batterieverbrauch merken.
Probier mal einen anderen Trick. Schalt mal einen Monat lang Datendienste ab. Und wenn sie dir trotzdem Datendienste berechnen, bei Geld verstehen Provider nämlich keinen Spaß.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der Europäische Gerichtshof kippt das deutsche Leistungsschutzrecht. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die deutsche Regelung, die es Suchmaschinen untersagt, Presseinhalte ohne Genehmigung eines Verlegers zu verwenden, ist nicht anwendbar, heißt es in der Entscheidung der Luxemburger Richter. Das Leistungsschutzrecht dürfe nicht angewendet werden, weil die Bundesregierung den Entwurf nicht vorab an die EU-Kommission übermittelt habe. Dieser formale Fehler mache das Gesetz unwirksam. Inzwischen wurde durch die EU-Urheberrechtsreform ein ähnlich gelagertes europäisches Leistungsschutzrecht beschlossen, das bis Juni 2021 in nationales Recht umgesetzt werden muss.
Datenschützer dürfen den Betrieb von Facebook-Fanpages untersagen.
Der Betreiber eines bei Facebook unterhaltenen Unternehmensauftritts kann dazu verpflichtet werden, seine sogenannte Fanpage abzuschalten, falls die von Facebook zur Verfügung gestellte digitale Infrastruktur schwerwiegende datenschutzrechtliche Mängel aufweist. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig diese Woche entschieden. Demnach sind die Betreiber von gewerblichen Fanpages auf Facebook mitverantwortlich für die dortige Datenverarbeitung.
Bahnhöfe sollen häufiger per Gesichtserkennung überwacht werden.
Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn wollen die Überwachung an Bahnhöfen ausweiten. Bis Ende 2024 sollen nahezu alle großen Bahnhöfe mit moderner Videotechnik ausgestattet werden, heißt es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Darunter fällt auch die biometrische Gesichtserkennung, für die es bisher keine rechtliche Grundlage gibt.
Eine SIM-Schad-Software liest Daten aus Mobiltelefonen aus.
Die irische Sicherheitsfirma Adaptive Mobile warnt vor der Schadsoftware SimJacker, die mittels präparierter SMS-Nachrichten an Mobiltelefone geschickt werde. Dort soll sich die Spyware in der SIM-Karte einnisten und über Befehle Daten abfragen. Diese würden anschließend per SMS an den Angreifer zurückgesendet, ohne dass der Besitzer eines Mobiltelefons davon etwas mitbekommt.
Frankreich und Deutschland wollen Facebooks Kryptowährung Libra nicht zulassen.
Bei dem Projekt würden potenzielle systemische Risiken und Störungen im Finanzsystem nicht ausreichend berücksichtigt, betonten die Finanzminister Le Maire und Scholz in Helsinki. Kein privates Unternehmen könne eine Währungsmacht beanspruchen, die zur Souveränität der Nationen gehöre.
Bundesjustizministerin Lambrecht spricht sich gegen eine Klarnamenpflicht im Internet aus.
Eine Verpflichtung im Internet, Klarnamen zu nennen, hilft nach Ansicht von Bundesjustizministerin Lambrecht nicht weiter, um Hass und Kriminalität im Netz einzudämmen. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die SPD-Politikerin, man wisse ja nicht, ob der angegebene Name überhaupt stimme. Wichtiger findet sie, dass die IP-Adresse zugeordnet werden kann und damit klar wird, wer sich wie im Netz äußert. Eine Initiative in Südkorea, bei der den Nutzern Identifikationsnummern zugeteilt wurden, führte nur vorübergehend zu einem Rückgang der Hasspostings.
IBM bringt einen Quantencomputer nach Deutschland.
Das IT-Unternehmen IBM und die Fraunhofer Gesellschaft wollen die Forschung zu Quantencomputern mit einer neuen Partnerschaft vorantreiben. Dafür bringt der amerikanische Konzern erstmals seinen Quantencomputer Q-System 1 nach Deutschland. Ein Standort des Quantencomputers steht noch nicht endgültig fest, soll aber bis 2020 gefunden werden. Quantencomputer können aufgrund einer grundsätzlich anderen Funktionsweise theoretisch um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sein als herkömmliche Computer.
Sternzeit, 14. September. Humboldt und ein wenig Astronomie. Vor 250 Jahren kam Alexander von Humboldt zur Welt. Insbesondere auf seiner Reise nach Südamerika in den Jahren 1799 bis 1804 hat er viele Phänomene am Himmel verfolgt. Legendär ist seine Beobachtung des Sternschnuppensturms der Leoniden in Cumaná in Venezuela. Binnen weniger Stunden waren zehntausende Meteore zu sehen. Als sich 1833 dieses Schauspiel wiederholte, beschäftigte sich Alexander von Humboldt mit dem periodischen Auftreten von Sternschnuppen. Humboldt beobachtete zudem intensiv das Zodiakallicht. Dieses schwache Leuchten in der Ebene des Sonnensystems schrieb er zu Recht feinstem Material zu, das zwischen den Planeten verteilt sei. Er vermutete, solches Material könne verklumpen und Planeten bilden. Bis dahin hatten sich die Astronomen kaum mit dem Entstehen und der Entwicklung von Himmelskörpern beschäftigt. Humboldt hat die Helligkeit und die Farbe vieler Sterne am Südhimmel bestimmt, allerdings sind diese Daten von keinem großen wissenschaftlichen Wert. Später pflegte er intensive Briefwechsel mit den bedeutendsten Himmelsforschern seiner Zeit, etwa mit Carl Friedrich Gauss in Göttingen. In Berlin regte er den Bau einer neuen Sternwarte an. Besonders fasziniert war Humboldt von einer leichten Schwankung der Erdachse, die Friedrich Wilhelm Bessel beobachtet hatte. Er schrieb dies, fälschlicherweise, der Verlagerung von Materie im Erdinnern zu. Alexander von Humboldt war ein vielseitiger Naturforscher, aber im klassischen Sinne kein Astronom.
Gleich nach den Nachrichten wird bei Streitkultur hier im Deutschlandfunk diskutiert. Dann geht es um die Frage, ob politische Talkshows im Fernsehen überflüssig sind. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.